Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Sehr geehrte Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen, wie auch hier auf der Leipziger Buchmesse auf dem blauen Sofa. Ich darf ganz herzlich begrüßen jetzt den frisch gekürten Leipziger Buchpreisträger in der Kategorie Sachbuch-Essayistik, Harald Jehner. Applaus. Harald Jehner setzte sich gegen hochkarätige Kandidaten durch, soeben, und zwar mit einem Buch, das folgenden Titel trägt: Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955, erschienen im Rowohlt Verlag. Harald Jehner ist Autor und Journalist, war viele Jahre lang Feuilletonchef der Berliner Zeitung. Seit 2011, glaube ich, lehren Sie an der Universität der Künste in Berlin Kulturjournalismus und Literaturkritik. Herr Jehner, eine erste Frage zur allgemeinen Entspannung. Inwiefern war Ihnen denn die eigene Lehrtätigkeit im Weg beim Verfassen dieses Buches?
Ich glaube, die war mir nicht im Weg. Ich habe das jedenfalls nicht gemerkt. Vielleicht haben es andere gemerkt. Nein, also beim Lehren lernt man tatsächlich sehr, sehr viel. Vielleicht mehr als die Studenten, also denen ich versuche, etwas beizubringen. Man fasst seine eigene Arbeit anders zusammen. Und insofern glaube ich, dass ich von meiner Lehrtätigkeit, die ja relativ sporadisch ist, ich brauchte auch sehr viel Zeit für dieses Buch, mehr profitiert habe.
In Ihrem Buch Wolfszeit unternehmen Sie den Versuch einer Art alternativer Mentalitätsgeschichte Deutschlands in der Nachkriegszeit. Sie fokussieren sich auf vielerlei angebliche oder vermeintliche Nebenthemen. Eines der zentralen Themen ist die Lust am Vergnügen, die herrschte nach 1945. Ist diese Lust am Vergnügen auch der Versuch, so etwas wie das eigene Schuldempfinden zu verdrängen?
Damals, also interessant ist, dass die Menschen, die damals viel gefeiert haben, im Nachhinein nicht dazu stehen wollten. Man malt die Nachkriegszeit immer in möglichst düsteren Farben. Natürlich gab es diese harten Hungerwinter. Die ersten beiden Winter nach dem Krieg waren sehr, sehr hart. Natürlich gab es den grausigen Anblick dieser Trümmer, unter denen noch viele Leichen lagen. Aber die Menschen haben gerade deswegen, weil sie dem Krieg entronnen waren, das Leben auch ganz neu schätzen gelernt. Sie haben gefeiert und sie haben, wie man heute so schön sagt, auf den Putz gehauen. Also allein in Berlin gab es 60 Tanzschuppen, die man heute Clubs nennen würde, und in denen man exzessiv getanzt und natürlich auch neue Partner gesucht hat. In 1946 gab es schon den ersten spontanen Rosenmontagszug in total zertrümmerten Köln. Die Leute wollten aber im Nachhinein zu diesen positiven, überschießenden Aspekten der Nachkriegszeit nicht stehen, weil sie die Zeit in düsteren Farben gerade deshalb malen wollten, um sich als Opfer zu gerieren. Tatsächlich haben die letzten Kriegsmonate den Deutschen natürlich die Chance geboten, sich vom NS-Staat in eklatanter Weise abzusetzen und sich als Hitlers Opfer zu fühlen, mit dem durchaus beabsichtigten Nebeneffekt, dass die wahren Opfer in den Hintergrund getreten sind. Und um diesen Opfermythos immer weiter zu nähren, hat man die Nachkriegszeit in noch viel, viel schwärzeren Farben gemalt, als sie eigentlich waren. Und die Lebensfreude, die man damals empfand, unter den Tisch gekehrt.
Der Umstand, den Sie jetzt ansprechen, dass die Leute selbst dieses initiierte und vollzogene Vergnügen vor sich selbst tabuisiert haben, gilt in gewisser Weise auch für die Geschichtsschreibung, in der diese Aspekte, die Sie jetzt in Ihrem neuen Buch auffächern, nicht erwähnt oder unerwähnt gelassen hat. Ist das den gleichen Logiken geschuldet wie denen, die Sie jetzt sozusagen im Privaten geschildert haben? War man da an einer homogenen Geschichtsschreibung interessiert, in der eben diese Einzelaspekte keinen Platz finden sollten?
Einerseits aus diesen Gründen, andererseits trug auch die 68er-Generation dazu bei, die Väter- und Müttergeneration in finsteren Farben zu malen, als sie tatsächlich waren. Klar, diese grausigen Verbrechen, die diese Generation auf sich geladen hatte, sich zu Schulden kommen ließ, sind die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass man trotz aller Verdrängung sich schon versuchte, in den 50er Jahren Rechenschaft zu geben. Man hat schon sehr intensiv über das diskutiert, was geschehen ist, sodass der Begriff der Verdrängung die Sache nicht so ganz trifft. Die 50er Jahre und auch die letzten 40er Jahre sind viel kontroverser, als man das im Nachhinein so nach wahrhaben wollte. Die 68er Generation, der ich so am Rande angehöre, also ich war damals 15, hat diesen Mythos gebildet, erst mit ihrer Revolte sei aus der Bundesrepublik so ein bewohnbarer Planet geworden. Und vorher hätte ein absoluter Muff geherrscht. Das stimmt für einen kleinen Teil der 50er Jahre, für einen gewissen Aspekt. In Wahrheit waren sie aber auch lebenslustiger, auch geradezu libertärer, als wir das heute wahrhaben wollen, als diese meine Generation es wahrhaben will. Wohngemeinschaften gab es unmittelbar nach 45 in Hülle und Fülle. Selbst der Begriff antiautoritär wurde unmittelbar nach 45 geboren.
Ein zentrales Thema in Ihrem Buch ist der Umstand der Flucht. Nach 45 hatte es Deutschland mit sehr vielen Geflohenen aus unterschiedlichsten Gründen und aus unterschiedlichsten geografischen Bereichen zu tun. Was lässt sich denn aus Ihrer Sicht von damals heute lernen? Heute ist ein bestimmendes politisches Thema, das den politischen Diskurs maßgeblich bestimmt, eben Migration. Was lässt sich lernen?
Unmittelbar gar nichts. Natürlich, also interessant ist, dass die Deutschen mit sich selbst damals ihre erste multikulturelle Erfahrung machten. Die Vertriebenen aus den besetzten Gebieten waren in dem Rest Deutschland natürlich nicht willkommen. In Dörfern, in denen, sagen wir, 3000 Leute lebten, kamen nun 2500 Vertrieben im Schnitt. Die Leute hatten natürlich Angst, dass sie ihnen den Wohnraum, das Essen wegnehmen. Aber das war nur die eine Sache. Die andere Seite ist die, dass diese Deutschen ganz andere Verkehrsformen mitbrachten. Andere kulturelle Traditionen, andere liturgische Gebräuche. Vor allen Dingen ein anderes Essen. Die meisten dieser Vertriebenen verzehrten nämlich Knoblauch und das konnten die weiter westlich gelegenen Deutschen gar nicht ab. Und auf einmal besannen auch in dem Abwehrkampf gegen die Vertriebenen die Deutschen sich wieder auf die Regionen, auf die Stämme. Es war tatsächlich allen Ernstes damals von den Stämmen die Rede, vom Stamm der Bayern, vom Stamm der Friesen. Und man versuchte mit so einem neuen Regionalismus die Vertriebenen außen vor zu halten. Und das Interessante ist, dass dieser neue Tribalismus für die Entwicklung einer politischen Kultur in Deutschland bei allen unangenehmen Seiten ungeheuer wichtig war. Denn die im NS-Staat so fetischisierte Volksgemeinschaft, die brach da buchstäblich in sich zusammen und entpuppte sich als eine einzige aufgeblasene Illusion. Und dass die junge Bundesrepublik nun eine in regionale, in Anführungszeichen Ethnien auseinanderfiel, die um den Lastenausgleich, also um den Ausgleich der Kriegsschulden und Kriegsbelastung regelrecht ringen musste und so in eine relativ mies gelaunte Kompromissgemeinschaft sich wandelte, war deshalb wichtig, weil ein neuer Nationalismus sich auf diesem solide, zerstrittenen Fundament überhaupt nicht bauen ließ. Und so habe ich in der Arbeit an diesem Buch sehr oft entdeckt, dass die negativen Seiten der Geschichte immer auch ein positives Resultat haben und so die Ambivalenzen und Paradoxien so sich in einer wechselseitigen Schaukelbewegung dann doch zu einer ziemlich erfolgreichen Geschichte geworden sind.
Es bleibt uns eine Minute noch Zeit, wird mir jetzt gedeutet. Sie sprechen sehr viele Themen an in diesem Buch. Ein paar haben wir jetzt versucht zumindest zu streifen. Ein zentrales Thema ist aber auch Sexualität, die weibliche Sexualität, wie sie sich politisch geschichtsbedingt verändert hat. Beate Uhse, wenn Sie uns in Kürze erklären, inwiefern ist Beate Uhse, auf die Sie ja auch eingehen, repräsentativ für die Zeit, die Sie in den Fokus genommen haben in diesem Buch?
Ja, Beate Uhse ist ein echtes Start-up-Unternehmen, wie man heute sagen würde. Beate Uhse war ja eine Fliegerin, also eine sehr emanzipierte Frau, die in Berlin anderswo gebaute Flugzeuge an die Fliegerhorste nahe der Front flog. Und die flog dann nach Kriegsende einen britischen Flugplatz an in Norddeutschland, ließ sich festnehmen. Und nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft, die recht schnell erfolgte, arbeitete sie als eine Art Hausiererin und verkaufte Knöpfe und alle möglichen Sachen. Und dabei erlernte sie eben durch diese Haus-zu-Haus-Gespräche die Sorgen vieler Frauen kennen. Und eine der größten Sorgen war, in dieser unsicheren Zeit ein Kind zu bekommen. Und dann brachte sie eine Broschüre raus, die sogenannte Schrift X, die sie selber geschrieben hat und dann hektografiert hat. Da ging es um die Verhütungsmethode Knaus-Ogino. Das Ganze kostete 20 Reichspfennige und wurde für sie ein Riesengeschäft. Also, und daraus entwickelte sich das Erotik-Versandhaus Beate Uhse ab 1948.
Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch auf dem blauen Sofa. Gratulation. Ich kann Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, nur empfehlen, lesen Sie Harald Jeners Wolfszeit. Und ich darf als nächstes begrüßen auf der Bühne die Preisträgerin in der Kategorie Übersetzung.
Ich danke Ihnen.
Danke. Ruth Wemme. Hallo, freut mich, hallo. Ruth Wemme ist die Preisträgerin in der Kategorie Leipziger Buchpreis Übersetzung. Und zwar haben Sie den Roman von Gabriela Ada Mestenu übersetzt, einer legendären rumänischen Autorin mit dem Titel Verlorener Morgen in dem Verlag Andere Bibliothek. Frau Wemme, dieser Roman wird gehandelt als eine rumänische Suche nach der verlorenen Zeit, wird mit Ulysses verglichen, ein großer Vergleichsmaßstab, der hier aufgetan wird. Was hat Sie dennoch dazu gebracht, diesen Text in Angriff zu nehmen?
Nein, genau das hat mich dazu gebracht. Nein, als Übersetzerin zusammen mit einer Autorin, die aus Rumänien kommt, denkt man nicht groß, sondern man denkt nur pragmatisch, weil es sehr schwierig ist, für einen rumänischen Roman überhaupt auf den deutschen Buchmarkt zu kommen. Und wir haben seit Jahren gehofft, dass es irgendwann diesen Moment gibt, dass das Buch erscheint in Deutschland und ohne uns mit irgendwelchen anderen Kollegen zu vergleichen. Und Gabriela Ada Mestenu ist an sich eine große Autorin und es gibt eigentlich, sie ist ein Solitär, ja, es gibt keinen Vergleich eigentlich zu Proust oder Joyce, der Hand und Fuß hätte, finde ich.
Zu Ihnen noch zwei Sätze zu Ruth Wemme. Sie leben als im Hauptsächlichen aus dem Rumänisch Übersetzerin in Berlin, haben unter anderem auch Mircea Cătărescu, glaube ich, ins Deutsche übertragen.
Drei Essays vielleicht, ja.
Okay, aber unter anderem. Ich habe mir den wahrscheinlich ausgesucht, weil ich ihn kenne, deswegen. Dieser Roman Verlorener Morgen, Frau Wemme, gilt als einer, der mit allen Wassern der Moderne gewaschen ist. Also diverseste Erzählperspektiven, unterschiedlichste Tonlagen. Was von all diesen Herausforderungen, dieser Mixtur war denn am schwersten aus dem Rumänischen ins Deutsche zu übertragen?
Also die Mixtur nicht. Die Mixtur habe ich eher als eine sportliche Herausforderung gesehen. Und das hat mir Lust gemacht, diesen Roman zu übersetzen, die verschiedenen Töne zu treffen, die verschiedenen Personen mir anzueignen, sprachlich, und mich der Autorin und ihren Figuren so zu nähern. Schwierig war es natürlich, die Sprünge zu schaffen von den verschiedenen Stilebenen und da einen harmonischen Übergang zu schaffen, also so wie zwischen verschiedenen Sätzen einer Symphonie oder so, um jetzt mal wieder große Vergleiche zu haben.
Was ist denn, wenn wir jetzt beim Sprachlichen bleiben, so der fundamentalste Unterschied zwischen der deutschen Sprache und der rumänischen, die also ein Unterschied, der beim Übersetzen immer wieder virulent wird? Ist es in der Syntax etwas oder wo stecken die speziellen Probleme?
Also eine Sprache verbindet sich ja mit den Menschen in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region, einer bestimmten Geschichte. Und da das ja auch ein zum Teil historischer Roman ist und die Geschichte der deutschen Sprache und der deutschen Sprechweisen eine ganz andere ist als die der rumänischen Sprechweise, darin lag eigentlich das Problem oft.
Weil Sie zu Anfang gesagt haben, wenn man sich einen großen rumänischen Roman vornimmt, dann denkt man nicht groß, sondern pragmatisch. Erleben Sie es nach wie vor so, dass Literatur aus dem sogenannten osteuropäischen Raum spezielle Startschwierigkeiten hat im Rest Europas? Und woran liegt das, wenn dem so ist?
Also dem ist so. Es ist natürlich von Land zu Land auch nochmal verschieden. Aber Rumänien hat einen schweren Stand, finde ich. Also die Treffen mit Lektoren, die man hat, sind unzählige, und die Bücher, die man übersetzt, sind das Gegenteil von unzählig. Das liegt auch daran, dass natürlich Verlage daran denken, was denkt das Publikum über dieses Land, was ist, wenn der Autor die Silbe Escu hinten dran hat, wird es dann das Buch kaufen, und tatsächlich scheint das irgendwie schwierig zu sein. Also liegt an Ihnen.
Was hat Sie zum Rumänischen verschlagen?
Ich wollte Übersetzerin werden und brauchte eine andere Sprache als das Deutsche und habe dann Rumänisch gelernt. Das ist ein Zufall eigentlich, weil ich in Westdeutschland aufgewachsen bin und deswegen Latein gelernt habe und nicht Russisch, und mich aber Osteuropa interessiert hat, weil es so weit weg war.
Wenn wir nochmal auf den ausgezeichneten Roman bzw. die von Ihnen durchgeführte Übersetzung, die ausgezeichnet wurde, von diesem Roman zu sprechen kommen. Es ist ein Text, der das 20. Jahrhundert in den Fokus nimmt, einerseits in den 80er Jahren spielt, gleichzeitig am Anfang des 20. Jahrhunderts. Es dreht sich vieles auch um die Frage, was Widerstand heißt und was das Gegenteil von Widerstand, nämlich Opportunismus, heißt. Wie sich die zwei Optionen, sich zu verhalten, zueinander verhalten. Ziehen Sie aus diesem Text auch Relevanzen, unsere konkrete gesellschaftspolitische Realität betreffend?
Unsere Realität, vielleicht der Blick, den Gabriele Adamistano versucht hat, oder die Perspektive, die sie versucht hat, in die Geschichte zu werfen und dann auf die Gegenwart zu ziehen, dass es eine Historie gibt des Verhaltens der Menschen, dass es mit Gewalt und Kriegserfahrungen und totalitären Staatserfahrungen und der eigenen Erziehung zusammenhängt, wie wir zu der Gegenwart stehen. aber also die, das, was sie beschrieben hat, hat jetzt mit unserem Deutschland erstmal nichts zu tun, außer dass wir einen Blick werfen auf Figuren, die sich versuchen, irgendwie durchzukämpfen. Ja? Und die bestimmt, also natürlich, Gabriele Adler-Michelle fragt schon nach Moral auch, aber nach einer Moral, die individuell ist. Also sie porträtiert verschiedene Figuren, die ganz verschiedene Moralvorstellungen haben und setzt die vor den Hintergrund einer politischen Realität und wie genau das miteinander manchmal in Disharmonie gerät. Ja, das ist so der Motor der Konflikte auch, die dort stattfinden. Also es ist ein Reflektieren, aber nicht ein, sie hat da keine Lösung oder so. Sie möchte nur den Blick weiten.
Weil Sie moralisch einbringen, hat das Übersetzen für Sie auch etwas mit einem moralischen Auftrag zu tun? Also ist dahinter auch eine moralische Ambition? Zum Beispiel, Sie suchen sich ja diesen Text aus, Sie suchen sich diese Autorin aus oder diese Autorin und dieser Text kommen zu Ihnen. Hat das auch etwas mit einer moralischen Involviertheit zu tun?
Ja, in diesem Falle fühle ich mich moralisch integer, dieses Buch übersetzt zu haben. Auch wenn man manchmal Bücher übersetzt, um eher dem Fressen gerecht zu werden. Also als Übersetzer glaube ich, dass es sowieso irgendwie ist ein Beruf, den man wählt, weil man vermitteln möchte, weil man Kommunikation ins Rollen bringen möchte und weil man etwas zeigen möchte, eine andere Literatur oder eben einen anderen Sprachraum oder Kulturraum. Das ist so ein bisschen missionarisch vielleicht, was jeder Übersetzer im Hinterkopf hat.
Sie haben gesagt, eben es gibt die Option oder die Variante, dass man übersetzt, um einfach auch leben zu können. Nicht jeder muss von etwas leben und wenn man Übersetzer ist, muss man davon leben. Aber wenn man so etwas übersetzt und Literatur übersetzt, setzt das voraus, dass man so etwas wie ein Liebesverhältnis auch zu diesem Text aufbaut? Oder braucht es mehr noch als die Liebe dazu auch Widerstände dagegen?
Also ich spreche immer für die Liebe. Also ich liebe, das ist ja, also es ist nicht eine rein emotionale Beziehung zu einem Text, die man hat, sondern warum entstehen da Liebesgefühle, ja? Weil man eine bestimmte Komplexität liebt. Gabriele Adler-Michelle hat hier Figuren entworfen, die sind gleichzeitig liebenswert und hassenswert und solche Ambivalenzen wecken in mir positive Gefühle für ein Buch. Also es gibt natürlich auch Bücher, die ich übersetze und die Liebe ist halbherzig, wie es im Leben ja auch manchmal ist. Aber ich versuche mein Bestes.
Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für Ihren Besuch, Ruth Wemme, auf dem blauen Sofa. Gratuliere. Lesen Sie das
Dankeschön,
Buch
ja.
Verlorener Morgen und den Namen der Autoren sprechen Sie bitte noch mal korrekt aus. Ich habe ihn falsch ausgesprochen. Bitte um Verzeihung.
Gabriele Adler-Michelle.
Ja, merken Sie sich das. Ich werde es auch versuchen. Danke Ihnen. Danke. Alles Gute. Anke Schelling. Hallo. Hallo, Gratulation.
Dankeschön.
Anke Schelling wurde soeben ausgezeichnet mit dem Leipziger Buchpreis in der Kategorie Belletristik. Es ist eine sehr begehrte Kategorie, kann man sagen. Eine ganz simple Frage zum Beginn. Glück, Überraschung, Befremden, als Ihr Name fiel und der Ihres neuen Romans?
Ich habe mich sehr gefreut. Doch, das ist toll. Man sitzt da so und dann ist es super, wenn der eigene Name fällt. Auch wenn man es den Kollegen genauso gegönnt hätte.
Ein paar Sätze nur, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu Anke Schelling, 1971 in Ulm geboren. Sie haben hier in Leipzig am Literaturinstitut studiert. Ein dort aus Österreich stammender Lehrender Der Herr Haslinger ist ein früher Fan von Ihnen, wie ich weiß. Eben am Leipziger Literaturinstitut studiert. Ihr Roman Gisela wurde 2004 verfilmt. Den haben Sie gemeinsam mit Robbie Dannenberg verfasst. 2015 standen Sie mit Bodentiefe Fenster, hieß der Roman, auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und jetzt eben mit dem jüngsten Buch den ersten Preis in Leipzig. Schäfchen im Trockenen heißt der Roman. Erschienen ist der Roman im Verbrecherverlag, der überhaupt ganz tolle Bücher macht. Für den Verlag auch toll, dass Sie diesen Preis gewonnen haben. Frau Schelling, Sie nehmen in diesem Buch eine Ich-Figur in den Fokus, die rund um die 40 Jahre alt ist, nicht ganz von unten kommt, jetzt gesellschaftlich, sozial gesprochen, aber auch nicht von oben, sich so in diesem Zwischenraum befindet, aber aufgrund der Zufälligkeit ihrer Biografie im Laufe ihrer Jugend Leute kennenlernt und sich mit Leuten mischt, die ökonomisch aus fitteren Verhältnissen kommen wie sie. Und dieser Grundumstand gerät zunehmend zu einem Konflikt für Resi, so heißt sie, die Ich-Erzählerin, die Sie hier ins Zentrum stellen. Was hat Sie an dieser Grundkonstellation interessiert literarisch?
Die Klassenfrage tatsächlich. Also weil die scheint ja nicht mehr wichtig zu sein oder es scheint überwunden. Resi ist auch aufgewachsen in dem Glauben daran, dass das, also wenn sie erwachsen ist, spätestens überwunden sein wird, dass es für sie eben zum Beispiel auch nicht so wichtig ist, dass sie sich selbst verwirklichen kann, dass sie den Mann heiraten kann, den sie liebt und nicht nach oben heiraten muss, so wie ihre Mutter das vielleicht hätte tun müssen, wenn sie zu mehr hätte bringen wollen. Und dann aber im Verlauf ihres Älterwerdens merkt sie immer mehr, es spielt eben doch weiterhin eine Rolle und es spielt immer mehr eine Rolle und sie hat auch noch 4 Kinder, also das hat sie sich vorher auch nicht überlegt. Was die kosten, das kriegt sie dann von einer Freundin gesagt, überlegt man sich doch vorher, ob man sich die Kinder leisten kann. Das hat sie sich alles nicht überlegt, aber jetzt, als der Roman anfängt, sitzt sie, sie ist Schriftstellerin wie ich, in ihrer Kammer und fängt an, sich diese Fragen doch alle zu stellen. Eben sowohl, wie es sein konnte, dass sie so spät begriffen hat, dass es doch auch aufs Geld ankommt, auf Herkunft, darauf, ob man später mal was erben wird oder ob man vielleicht sein Aufsteigen auch nutzen muss, um die Schäfchen ins Trockene zu bringen, anstatt Künstlerin zu sein. Das alles überlegt sie sich und richtet das in einem Aufklärungsfuror an ihre älteste Tochter, die das eben jetzt mit 14 am besten alles schon begreifen soll.
Das ist ein anklagender Ton, den Resi anschlägt, ein wütender Ton. Sie klagt nicht zuletzt auch ihre Eltern an, die sie doch bitteschön hätten aufklären sollen über die Verhältnisse, über den Fußboden, warum der Fußboden so ist und so beschaffen ist, wie er ist. Diese Anklage der anderen Generation bezogen auf die Aufklärung der ökonomischen, sozialen Verhältnisse. Ist das tatsächlich auch realpolitisch gewendet etwas, weil Sie sagen Klassenzugehörigkeit, etwas, was Sie finden, das im Alltäglichen mehr ins Licht gerückt gehört?
Ja, also ich glaube, dass Klassenbewusstsein tatsächlich was Wichtiges ist. Und ein kluger Kollege von mir hat gesagt, alle haben ja ein Klassenbewusstsein, aber nicht unbedingt das für die eigene Klasse, sondern auch die Kinder gucken nach den Reichen und Schönen und denen, die alles haben. Und man guckt sich royale Hochzeiten im Fernsehen an und weiß, wo man hin will. Aber ein Klassenbewusstsein für die eigene Klasse und auch für die Schwierigkeiten, da an den Ort geboren zu sein und was dann daraus folgt und was man da machen kann, das scheint mir auch wichtig und das scheint Resi sehr wichtig. Gleichzeitig ist das also Anklage auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es ja aber auch eine ambivalente Sache mit der Aufklärung oder mit der brutalen Wirklichkeit, das an die Kinder zu richten. Also sie hat durchaus auch Verständnis für ihre Elterngeneration, ihre Mutter, die meinte, nein, wieso soll ich die Kinder mit solchen Fragen, gesellschaftlichen Fragen schon belasten, die sollen doch mutig und zuversichtlich in die Zukunft gehen. Aber gerade beim Stichwort Zukunft, die war vielleicht in den 80ern auch, nee, da war sie eigentlich auch schon nicht mehr rosig, da gab es auch Angst vor Atomkrieg und Umweltzerstörung und so weiter. Aber vielleicht hat sich das alles nochmal zugespitzt, also dass die Zukunft und das ewige Weiter-so und vor allem auch der ewige Aufstieg und die Überwindung aller Schwierigkeiten, ich glaube, das ist gerade nicht mehr das vorherrschende Lebensgefühl. Und das trifft eben auch meine Protagonistin und sie versucht, das auszuloten.
Resi, eben ihre Protagonistin, klagt ja nicht nur andere an, sondern auch sich selbst. Sie wirft sich ja selbst vor, dass sie erst spät in ihrem Leben erkannt hat, dass eben es Erben gibt und Menschen wie sie, die eben nicht in der Position der wartenden Erbschaft stehen. Diese Erbengeneration erlebt sie als eine, die sie überholt. Übersetzt in unsere gesellschaftspolitischen Realitäten, sehen Sie, dass die Politik dieser Erben, ich sage es jetzt etwas zugespitzt polemisch, dieser Erbengeneration eher zu folgen geneigt ist als jenen wie Resi, die so dazwischen stecken?
Ja, ich glaube, das Dazwischenstecken ist eigentlich interessant, auch bei der Klassenfrage, weil es gibt ja eben nicht mehr die klassischen Klassen, sondern es gibt das, man nennt es Prekariat, es gibt auch diese Aufsteigerbiografien, die sind ja nicht so auf dem Reißbrett entworfen. Und gleichzeitig will sich ja niemand als Opfer fühlen und das will Resi auch nicht. Also sie hat sich ja bewusst schon entschieden, sich selbst zu verwirklichen, Liebesheirat, was ich gerade schon sagte. Aber dass man da auch einen Preis zahlt und dass vor allem so ein mit diesem Heilsversprechen des Aufstiegs, auch der Familiengründung, so ein Schleier verbunden ist für die alltäglichen Widrigkeiten, das ist was, das will sie loswerden und sie will genau hinschauen und
kriege das Zeichen, Anke Schelling, dass wir am Ende angelangt sind. Das war leider sehr kurz. Ich kann Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, nur wärmstens ans Herz legen, dieses Buch von Anke Schelling wirklich zu lesen. Es meint nämlich sehr viele von uns, das schmerzt natürlich, aber es trifft in die Mitte von sehr vieler Leben, die sich hier auch gerade auf der Leipziger Buchmesse tümmeln. Schäfchen im Trockenen, bringen Sie die ins Trockene, die Sie haben, oder vielleicht auch nicht. Verbrecher Verlag, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für Ihren Besuch auf dem Blauen Sofa.
Ich danke.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass es natürlich mit dem Blauen Sofa auch morgen weitergeht. Und zwar ist der Beginn um 10 Uhr. Beehren Sie uns auch morgen wieder.